Letzte Woche war ja das Thema Balance und dass unser Leben aus Input, Empfang und Output besteht und dass das ja immer ausgeglichen sein muss und auch im Einklang stehen muss. Und heute soll es um das Thema Hingabe gehen. Und sollten negative Gefühle in dir aufsteigen und du vielleicht etwas Schlechtes damit assoziieren, was durchaus sein kann, je nachdem, was dein Hintergrund ist, dann möchte ich dich ermutigen, das zuzulassen heute Morgen. Weil wir werden etwas von den Worten von Jesus hören. Er hat viel dazu gesagt über dieses Thema. Und ich möchte das einfach nennen heute Morgen, warum sich Hingabe lohnt. Und ich möchte euch mitteilen und sagen, wie ich auf dieses Thema eigentlich kam. In dieser Woche wurde ich nachts, wie das manchmal so ist, gehen einen Gedanken durch den Kopf und viele Sachen, die beschäftigen einen dann. Und man bereitet sich auch innerlich vor auf das und fragt Gott auch immer wieder, was möchtest du eigentlich sagen? Also alles, was hier im Gottesdienst präsentiert wird, ist nicht irgendwo, dass man eine Konserve öffnet, sondern es ist etwas, was man empfindet, was der Geist Gottes reden will. Weil seine Worte sind Geist und Leben. Seine Worte sollen Leben transportieren und sollen Leben hervorbringen. Und also ich wurde in dieser Nacht an unseren Trauvers, an Judiths und meinen Trauvers erinnert. Es passiert mir nicht oft, dass das geschieht, aber ich sah unseren Ehering in der Nacht. Ich hatte ihn zwar an, aber ich sah ihn natürlich nicht im Dunkeln, aber ich konnte ihn vor meinen Augen sehen, weil dort ist ein Vers eingraviert. Und ihr wisst, wir sind schon seit einiger Zeit verheiratet. Judith und ich sind dieses Jahr 38 Jahre gemeinsam unterwegs. Und ich weiß, wir sehen nicht so danach aus, besonders Judith sieht nicht danach aus. Hat sich trotz mir gut gehalten. Und das war so etwas, was mich auf dieses Thema Hingabe stießen ließ. Und dann war etwas anderes diese Woche, was wir ja alle mitbekommen haben. Diesen Freitag hörten wir über den Tod von Alexei Nawalny, ja, den wir ja alle kennen. Das ist dieser mutige russische Oppositionelle, der es ja über viele Jahre gewagt hat, gegen das russische Regime, speziell gegen Putin, aufzustehen und ihm die Stirn zu bieten. Und man hat ihm das Leben sehr schwer gemacht, das wissen wir. Und jetzt diesen Freitag ist er verstorben. Und diese beiden Dinge haben mich dazu bewegt, heute Morgen über das zu reden, was ich hier reden werde. Und das ist eben, und ich möchte euch hier eben den Vers vorlesen, der in unsere Ringe eingraviert ist und der über unserem Leben, unserem persönlichen Leben, deswegen haben wir ihn ausgesucht, weil wir das als ein Reden Gottes empfanden, prophetisch geschrieben steht, über unserem Leben, über unsere Ehe und was uns durchs Leben trägt. Das ist ganz zentral und wichtig für uns. Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Dieser Vers handelt von wahrer Hingabe. Und interessant ist, dass Jesus diese Worte mit wahrlich, wahrlich beginnt. Und wenn Jesus etwas anfing mit wahrlich, wahrlich, dann hat er es getan, weil er wusste um die Brisanz und um die Herausforderungen, die in dem Gesagten jetzt liegen würden. Und er wusste, das wird wahrscheinlich auf Widerstand stoßen. Ich spüre überhaupt keinen Widerstand hier. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier auch mit euch zusammen und auch darüber zu sprechen. Aber einfach nur das zu erwähnen, dass Jesus darüber sprach, über diese Wahrheiten, und er sagte, wahrlich, wahrlich, das heißt, passt auf, jetzt kommt was, was euch mit Sicherheit herausfordern wird. Und ich möchte hier diese drei Verse einer nach dem anderen durchgehen, und weil jeder Vers für etwas steht, was sich auf Hingabe bezieht. Und das Erste, was wir hier sehen, ist im Vers 24. Hier redet es von der Notwendigkeit der Hingabe. Jesus sagte ja, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und hier sagt Jesus uns, dass Hingabe ein grundlegendes Prinzip des Lebens ist. Neues Leben wird nur dadurch zustande kommen, dass etwas stirbt. Das ist das, was Jesus sagte. Und das ist natürlich herausfordernd, deswegen sagte er eben wahrlich, wahrlich. Man könnte sagen, keine Hingabe, keine Frucht. Das ist ja das, die Botschaft, die Jesus hier sagte. Und natürlich spielte Jesus zunächst einmal dabei auf seinen eigenen Tod an. Er war ja dabei, sich auf das Kreuz auszurichten, vorzubereiten, in Jerusalem zu sterben am Kreuz als Erlöser für die gesamte Menschheit, was ein für alle Mal das Geschehen der Welt verändern sollte. Aber er sagte auch ganz klar in dem Vers, er sagte, das gilt nicht nur für mich, sondern es gilt auch für euch, die ihr mir nachfolgt. Und was er hier sagt ist, Frucht hat immer einen Preis. Es gibt keine Frucht, die ohne einen Preis kommt. Es gibt nichts, was umsonst kommt. Irgendjemand wird dafür bezahlt haben, immer. Das ist ein Prinzip, ein universelles Prinzip des Lebens. Und was wir uns fragen wollen, das führt uns zum zweiten Punkt und auch zu dem weiteren Vers, was ist eigentlich der Preis der Hingabe? Was für ein Preisschild hat es, Jesus radikal nachzufolgen? Und das ist eben das Zweite hier, worum es geht, der Preis der Hingabe. Das Erste, das war die Notwendigkeit der Hingabe, dass eben es absolut unabdingbar ist, dass wenn man Frucht sehen will, wenn Leben kommen soll, dass man erst Tod einsetzen muss. Und hier das Zweite ist der Preis der Hingabe. Und darüber lesen wir in Johannes 12, 25 in diesem Vers. Da sagt Jesus eben, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und hier müssen wir wissen, was es bedeutet, wenn Jesus über das Leben verlieren spricht. Weil wir müssen wissen, dass im Neuen Testament ja verschiedene Worte für Leben gebraucht wird. Es gibt eigentlich drei Worte, die so im Griechischen, im Neuen Testament in Sprache gebraucht wird für Leben. Das eine ist Bios, Biologie, alles, was mit Leben zu tun hat. Bios spricht über die Existenz, also über das biologische Leben, die Existenz an sich. Und dann gibt es eben das Wort Psyche, und das ist das Seelenleben. Und denkt mal an das Wort Psychologie. Das ist ja die Seelenkunde, wie man das früher sagte. Die Wissenschaft oder die Lehre über die Seele, über das Seelenbefinden. Psyche, das ist eben dieses Wort, was Seelenleben beschreibt. Und dann gibt es noch dieses Wort Zoe. Und das spricht über das göttliche Leben, über das ewige Leben, über das wahre Leben, über den tieferen Sinn des Lebens. Und Jesus gebrauchte eben hier in diesem Vers, an diesen beiden Stellen, wer sein Leben liebt und wer sein Leben in dieser Welt hasst, gebraucht an diesen Stellen das Wort Psyche, also Seelenleben. Das heißt, Jesus wollte damit ausdrücken, es geht jetzt nicht primär darum, einfach so sein Leben, also tatsächlich physisch zu sterben, sondern es geht um was anderes. Es geht, wenn Jesus sagte, wenn es hier um Verlieren, das Leben verlieren geht, geht es nicht darum, dass ihr euch als Märtyrer in den Tod gebt, sondern dass ihr etwas anderes in den Tod gebt. Und es bedeutet also, dass in den Tod geben des Seelenlebens. Und darum redete Jesus auch davon in diesem Vers. Er sagte, wenn das Weizenkorn, an dem Vers davor, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Also nicht nur einmal stirbt, gestorben ist, sondern stirbt. In diesem Prozess des Sterbens ist. Und das ist ja genau das Bild, was er uns sagt. Denkt an dieses Samenkorn. Denkt an irgendein Samenkorn. Das ist so, wie Gott es in seiner Schöpfungsordnung eingesetzt hat und was ein allgemeingültiges Prinzip ist. Es wird ein Samenkorn in die Erde gelegt. Und was geschieht dann? Was geschieht dann? Dieses schöne Samenkorn. Was geschieht dann? Es geht in die Erde und dann wird es feucht. Ja, es kommt in hoffentlich in feuchte Erde. Nur dann funktioniert das. Es wird feucht, es quillt auf. Es wird entstellt mit der Zeit und dann durch äußere Einwirkungen, von Bakterien und Wirkstoffen des Bodens, von diesen chemischen Prozessen, wird schließlich dieses Korn ganz zersetzt, aufgeschlossen und kommt dann aus diesem Korn neues Leben hervor. Ja, das ist so normal, wir denken da gar nicht drüber nach, wenn wir so einem Feld vorbeigehen oder wenn wir im Garten irgendwo sind. Das ist immer das gleiche Prinzip. Aber hier passiert etwas. Während dieses Prozesses löst sich dieses Korn auf. Das ist das, was Jesus sagte. Und das ist ganz schön radikal, wenn man sich das überlegt. Kein Wunder, dass er sagte, wahrlich, wahrlich. Das war eine große Herausforderung. Und er sagte, dieser Prozess des Lebens hingeben, das ist der zentrale Bestandteil im Leben eines Jüngers. Und wisst ihr, das geht total entgegengesetzt dem, wie wir Menschen normalerweise leben. Das geht uns total gegen den Strich als Menschen. Wenn er sagte, wer sein Leben liebt, wird es verlieren, dann ist das der totale Gegensatz von dem, wie wir das normalerweise empfinden oder wie auch heute in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft gedacht wird. Das ist so entgegengesetzt, kann das gar nicht sein. Das ist so weit entfernt, wie man das so sagt. Der Osten ist vom Westen. Das ist unvereinbar, es ist total entgegengesetzt. Und darum gibt es heute ein Wort in unserer Gesellschaft, was vorrangig vorhanden ist, wo man überall was von hört. Das ist das Wort Selbst. Selbstverwirklichung, Selbstfindung, Selbstzufriedenheit, es geht um dich, lebe dein Leben. All diese Dinge, und ich sage nicht, dass das schlecht ist, das ist nicht alles schlecht, das ist ja ein wichtiger Bestandteil, soll das jetzt nicht ausdrücken hier. Aber wie es propagiert wird, ist, wenn du dein Leben gewinnen willst quasi, wenn du etwas in deinem Leben erreichen willst, dann kaufe es aus, dann lebe es aus, dann verwirkliche dich selbst. Und Jesus sagte, wenn du dein Leben gewinnen willst, dann stirb, dann hasse es. Was? Hassen? Mein eigenes Leben. Ich habe so oft jetzt gehört, dass ich mich selbst lieben soll und jetzt sagt es hier, und das sagt ja nicht nur Jesus an einer Stelle, sondern ständig, jetzt heißt es hier, ich soll mich selbst hassen. Jawohl, wir sollen uns selbst hassen. Wir sollen nicht uns als Person hassen, sondern unser eigen Leben, unser Seelenleben, was unabhängig von Gott leben will, was ich selbstständig machen will, das sagt Jesus, davon sollen wir uns trennen. Das ist Jüngerschaft. Und wisst ihr, unsere heutige Gesellschaft ist so fokussiert auf Selbstverwirklichung, auf das Ich, dass wir vergessen, dass alles einen Preis hat. Weil Jesus sagte das auch. Er sagte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Der Preis der Selbstverwirklichung ist keine Frucht. Selbstbezogenheit führt unweigerlich in die Isolation und macht einsam. Und das ist interessant, weil in der Schweiz 2021, in der Schweiz, gab es 36% der Haushalte waren Single-Haushalte. Ja, also man könnte sagen, ein Drittel der Haushalte, da lebte nur eine Person. Und das ist ein Ausdruck von dem, wie wir eben heute leben. Und das mag ja vom Vorteil sein, wenn man einfach sich selbst ausleben will. Man lebt dann in Wohngemeinschaft mit ich, meiner, mir und mich. Und man versteht sich immer gut. Aber man ist einsam, man ist alleine. Ja, diese Wohngemeinschaft klappt nicht so gut und man kann sich auch nicht die Miete teilen mit dieser Person. Aber wisst ihr, das ist auch der Grund, warum so viele Ehen geschieden werden heute, beziehungsweise warum man gar nicht mehr sich einlässt auf eine Ehebeziehung, denn es gibt keine Lebensform, die unser Seelenleben mehr herausfordert, als verheiratet zu sein. Ich erinnere mich, einmal wurde ein Ehepaar gefragt, ja, habt ihr denn niemals über Scheidung nachgedacht? Und sie sagten, nie, nie, sagten sie. Doch immer wieder über Mord. Ja? Ja? Versteht ihr? Weil manchmal, wenn man verheiratet ist, kommt man so dermaßen an die Grenzen, wird man dermaßen herausgefordert, dass man zwar nicht an Scheidung denkt, aber man möchte irgendwie was. Möchte die Person umbringen. Ja? Man ist unterwegs im Auto und man sagt, jetzt reicht's. Am liebsten rausschmeißen. Und wir wissen, das geht natürlich nicht. Aber so sind wir Menschen. Das ist die Herausforderung, ganz klar. Und Jesus wusste das. Jesus wusste das und deswegen hat er das, wie gesagt, so betont. Wahrlich, wahrlich. Das Schöne ist, wenn wir es zusammenbleiben, wenn wir als Ehepaare es verstehen, dass das Gottes Prozess ist, Gottes Prinzip, dann werden wir Frucht sehen. Die erste Frucht ist natürlich, denkt an eure Kinder, denkt an das, was dort hervorkommt und denkt an all das, was Gutes aus einer ehelichen Beziehung hervorkommen kann, aus diesem gemeinsamen Gehen. Das ist stark. Aber eine Ehe ist nichts für wie man das so sagt, für Weicheier. Ja, das ist nichts dafür. Da wirst du richtig herausgefordert. Das ist der Preis der Hingabe, wo gute Frucht rauskommt. Aber wisst ihr, es gibt noch zum Glück etwas anderes und das ist der dritte Punkt hier, den wir uns ansehen wollen, wenn wir über Hingabe sprechen. Der wird oftmals vergessen. Es gibt den Lohn der Hingabe. Und darüber sprach Jesus auch in diesem Vers 26. Dieser Lohn ist mehrfach. Er ist vielfach. Er sagte hier in Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und dann sagte er, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und das wollen wir uns kurz ansehen, was das bedeutet. Kurz umgesagt, es lohnt sich, für Gott sein Leben hinzugeben. Das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagte, es lohnt sich, wenn ihr euch hingebt für mich. Ihr steht besser da, als wenn ihr denkt, euer Leben erhalten, gewinnen zu wollen. Wenn ihr bereit seid, um meinetwillen euer Seelenleben zu hassen, wird es euch so richtig gut gehen. Also was ist unser Lohn? Das Erste, was Jesus hier sagt, ist in diesem Vers, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und hier sehen wir eigentlich die größte Belohnung, die es überhaupt gibt. Seine bleibende, erfahrbare Gegenwart in unserem Leben. Und der Psalmist hat das verstanden. Psalm 84, Vers 10, wo es heißt, ein Tag in deinen Vorhöfen, also nur so am Rande der Gegenwart Gottes zu stehen, gar nicht mal mittendrin zu sein, das ist tausendmal besser, als außerhalb der Gegenwart Gottes zu sein. Das zeigt uns den immensen Wert, den die Gegenwart Gottes, den Gottes Gegenwart in unserem Leben ausmacht. Und ich rede jetzt nicht darum, um die Allgegenwart Gottes, die um jeden Menschen herum ist, sondern ich rede um diese Präsenz von Jesus Christus, der seine Gegenwart, die wie ein Stempel ist in unserem Leben und die uns diese Gewissheit gibt, Gott ist mit mir. Er ist da. Und das gilt nicht für den Himmel, das gilt nicht für später, sondern für jetzt. Weil Jesus sagte, wo ich bin, nicht wo ich sein werde, sondern wo ich bin. Das heißt, es ist für jetzt, für dieses Leben. Wo er ist, werden wir sein. Aber das ist nicht alles. Das wäre schon genug, aber es gibt noch mehr. Er spricht hier, wer mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und dieses Ehren, biblisch gesehen, ist ganz wichtig, weil dieses Ehren ist nicht so toll gemacht. Ja? Ehren bedeutet nicht einfach nur, ich ehre dich zu sagen, sondern Ehren bedeutet im biblischen Verständnis, materiell zu ehren. Es geht hier tatsächlich um Versorgung. Und ich würde mal einfach mal sagen, um Versorgung in jedem erdenklichen Bereich unseres Lebens. Versorgung für Geist, Seele und Leib. Es spricht von der höchsten Lebensqualität, die man eigentlich haben kann. Und ich möchte hier einen Vers, der ist mir in den Sinn gekommen, euch nicht vorenthalten. Was Jesus sagte, übergeben. Ja, in einem anderen Kontext, aber das Prinzip des Gebens. Er sagte, gebt und es wird euch gegeben werden. Ganz stark diese Wahrheit. Also wenn wir uns hingeben, wird da halt etwas kommen, der Lohn der Hingabe. Und dann sagt er, wie das aussieht. Er sagt, ein Gutes, also etwas Gutes kommt dann, die Qualität der Belohnung. Ein Gutes, Gedrücktes, ja, was macht man? Also wenn man so richtig sicherstellen will, dass das viel ist, Quantität, dann wird es richtig komprimiert, damit noch mehr reingeht. Das würde kein Kaufmann machen, niemand, der dir was verkaufen will, würde das machen, weil je mehr er da drückt, desto schlechter wird das Geschäft für ihn. Aber Gott ist nicht so. Gott sagt, Bernhard und Helen, die folgen mir nach.
Und weil sie das tun und mir so kompromisslos nachfolgen, gebe ich ihnen nochmal so richtig etwas Gutes mit. Aber nicht nur Gutes, sondern ich drücke da nochmal so richtig drauf, damit da noch was reinpasst.
Wie ein Kehrichtsack.
Wie ein Kehrichtsack. Genau, sehr gutes Bild. Wie ein Kehrichtsack, genau. Aber das ist noch nicht genug. Jesus sagte, hier, ihm wird gegeben werden ein gutes, gedrücktes und gerütteltes Maß. Also er nimmt das noch einmal, dieses Gedrückte, und sagt, da muss noch was dazu. Es muss noch mehr rein. Also machen wir das so, dass es noch mehr verdichtet wird. Es kommt noch mal auf die Rüttelplatte. Sehen wir hier die Güte Gottes, sehen wir das Herz Gottes, wie er möchte, dass es uns gut geht. Und dann heißt es noch, es ist noch nicht das Ende. Es ist gedrückt, gerüttelt und dann ein überlaufendes Maß. Das heißt, nachdem es verdichtet ist, gerüttelt, kommt noch mal doppelt verdichtet ist, sagt Gott, das reicht noch nicht aus. Wir müssen sicherstellen, dass das so richtig voll ist und nicht nur voll, sondern überfließt. So ist Gott. Und er schüttet drauf, bis es einfach nichts mehr reingeht. Und so ist Gott. Und es heißt, das wird man in euren Schoß geben. Seht ihr, das ist so stark, die Worte, die Jesus hier gebraucht, weil in unseren Schoß geben bedeutet, dass wir das im Sitzen empfangen. Nicht indem wir uns anstrengen, sondern dass wir es empfangen in dieser Position des Ruhens im Glauben. Wo wir einfach sagen, Gott, ja, ich gebe mich dir hin und ich vertraue dir, dass du mir ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß gibst. Was für ein großartiges Leben ist das? Und Jesus machte seinen Jüngern ganz klar, er war mit seinen Jüngern unterwegs und er sprach wieder einmal zu seinen Jüngern und sagte, wenn eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass er ein Reicher das Reich der Himmel kommt. Und die Jünger sagten, oh, aua, au weh. Und sie fragten ihn, Jesus, wir haben alles hinter uns gelassen, wir haben alles aufgegeben, was wird nun aus uns? Wenn das so ein Standard ist, was wird nun aus uns? Und er sagte ihnen als Antwort, und das ist so stark, weil das offenbart das Herz Gottes, es wird keinen geben, sagt Jesus, Markus 10, es wird keinen geben, es ist unmöglich, es ist ausgeschlossen, es wird keinen geben, der mir nachfolgt, der nicht hundertfach empfängt, und zwar Boden, Häuser, Familie, soziale Beziehungen und. Und dann sagt, in diesem Leben, in dieser Zeit, also um klarzustellen, dass es nicht immer etwas ist, wo uns vertröstet auf den Himmel, auf das Leben nach dem Tod, sondern in dieser Zeit und sagt dann, und zum Schluss noch, und obendrauf noch natürlich ewiges Leben. Ja, so ist unser Gott. Er ist großzügig. Wir werden Gott nie übertreffen im Geben. Und hier sehen wir eigentlich auch, wenn wir über Hingabe sprechen, wir werden das nie richtig in Perspektive bekommen, wenn wir nicht verstehen, wie er sich uns hingegeben hat und wie gut er es meint. Dann wird Hingabe immer etwas Gesetzliches, Verkorkstes, Murksiges sein, wo wir denken, Gott nimmt uns etwas weg. Er will uns etwas wegnehmen. Gott will uns nichts wegnehmen. Im Gegenteil, er möchte uns beschenken. Er möchte, dass wir bereitwillig alles ablegen. Hier kommt noch etwas zu dem, was er uns gibt. Und da gehen wir in den Vers nochmal zurück, in den Vers 25. Wer, hatten wir gesagt, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Dieses zum ewigen Leben bewahren ist sehr wichtig, weil, wisst ihr, dieses zum ewigen Leben bewahren, da geht es nicht darum, dass wir es in den Himmel schaffen. Also, dass wir dann gut genug sind und uns hingegeben genug haben, um schließlich dann doch würdig zu sein für das ewige Leben. Sondern was es hier heißt, ist ganz klar, zum ewigen Leben bewahren, das bedeutet, dass wir es über das Ziel schaffen. Dass wir es im Leben hinbekommen, für die Absichten Gottes zu leben. Darum geht es. Gott hat eine Absicht für unser Leben. Er möchte nicht, dass wir nur für uns selbst irgendwie leben und irgendwie nach gut dünken oder uns einfach nur so in den Tag reinleben, sondern er hat eine Absicht, eine erlösende Absicht. Er möchte unser Leben gebrauchen, um sich zu verherrlichen. Er möchte uns in diese ganze Segensfülle reinführen. Und
Ich sage euch, Jesus sagt mit anderen Worten, wer für sich lebt, wer nicht bereit ist, sein Seelenleben zu hassen, abzugeben, hinter sich zu lassen, wird die Absichten Gottes in seinem Leben verpassen. Das ist es. Und deswegen sind Nachfolger von Jesus Menschen mit Vision. Wir wissen nicht vielleicht immer, was Gott von uns möchte. Manchmal sucht man und man tastet sich vor. Kein Mensch kann ergreifen, erfassen, was Gott wirklich vorhat mit dir und mir. Wir wissen aber, und das ist das Wichtigste hier, dass er etwas mit uns zu tun hat. Und allein dieses Wissen, zu wissen, Gott, du hast eine Absicht auf mein Leben gelegt. Du möchtest nicht, dass ich nur einfach so für mich selbst lebe, in mir selbst lebe, sondern du hast eine Bestimmung für mich, eine Berufung, wo so viel Segen freigesetzt wird. Und das ist ja die Frucht, von der Jesus redet. Das will ich. Wie kann man so verrückt sein, in dieser Zeit an Jesus zu glauben? Im Natürlichen gesehen hat man eigentlich nur Nachteile, stimmt's? Denkt doch mal dran, wir könnten heute Morgen, könnten wir uns irgendwie Spaß haben, irgendwas unternehmen, irgendwas, irgendwo sitzen und was einfach das Leben genießen, auf der Piste sein oder irgendwo was machen, ganz klar, ja. Und Menschen, die nichts mit Jesus Christus am Hut haben, tun das. Das ist das, wofür sie leben, für das Glücklichsein. Und wie kann man so verrückt sein, in dieser Zeit sich für den Glauben hinzugeben? Dinge zu machen, wo man gar keine Lust oder wo man gar nicht so immer Freude zu hat. Ich sage euch, wie das kommt. Das ist, wenn wir wissen um die höheren Absichten Gottes für unser Leben. Wenn wir verstehen, dass Gott eine Absicht für unser Leben hat, dass wir für etwas Höheres leben, dass wir mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Keine Vision, keine Hingabe. Das kann ich euch sagen. Der Grund, warum wir als Gemeinde Jesu oftmals so kompromissbehaftet sind, ist, weil wir so wenig Vision haben für das, was Gott eigentlich vorhat mit unserem Leben. Wie er uns eigentlich zum Segen setzen möchte in dieser Welt und was er vorhat, auch in dieser Zeit und darüber hinaus in der Ewigkeit. Und mit diesen Gedanken möchte ich zum Ende, zum Schluss noch einmal zurückgehen auf Alexei Nawalny. Dieser mutige Oppositionelle ist ein gutes Beispiel dafür, worüber wir heute hier sprechen. Und ich sage jetzt nicht, dass er gläubig ist, dass er Christ ist. Möglicherweise wissen wir nicht. Ich sage auch nicht, dass er der perfekte Mensch ist, dass er alles richtig macht und dass er alles richtig denkt. Es geht hier nicht zu bewerten, richtig, falsch. Es geht darum zu sehen, dass hier eine Person ist, die mutig war, gegen ein Unrechtssystem aufzustehen. Und wir wissen alle, ja, Alexei Nawalny, der hat 2020 einen Giftanschlag überlebt. Er wurde vergiftet, das wurde abgestritten, aber es wurde schließlich bewiesen von Instituten, dass es wirklich dieses Gift war, dieses Nervengift. Er wurde in Deutschland behandelt und was er dann tat war, er kehrte freiwillig nach Russland zurück und wusste, das wird einen Preis kosten. Er war nicht blauäugig. Er wusste, er musste zurückkehren, um seiner Vision als Oppositioneller und auch Russland positiv zu prägen. Er musste dort zurückkehren und er wusste, das wird nicht einfach. Und wir wissen, was geschah. Man verurteilte ihn. Es waren fadenscheinige Gründe, die dazu führten. Er wurde dann aus verschiedensten Gründen wurde dann verurteilt für Lagerhaft, eine mehrjährige. Er hätte sich retten können, wählte es aber, sich seinen ärgsten Feinden auszuliefern. Er war ein Mensch mit Vision. Und es ist interessant, und damit möchte ich schließen, 2022, also vor gut 1 bis 2 Jahren, hat Alexei Nawalny eine Videobotschaft aufgenommen für den Fall, dass er in Gefangenschaft sterben würde. Also das war schon ihm schon klar, dass das geschehen könnte. Und er sagte Folgendes, mit diesen Worten möchte ich schließen. Hört zu, sagte er seinen Leuten. Ich habe euch etwas sehr Offensichtliches zu sagen. Ihr dürft nicht aufgeben. Falls sie sich entscheiden, mich zu töten, bedeutet das, dass wir unglaublich stark sind. Wir müssen diese Macht nutzen, nicht aufzugeben, um uns zu erinnern, dass wir eine große Macht sind, die von bösen Leuten unterdrückt wird. Wir merken gar nicht, wie stark wir in Wirklichkeit sind. Das Einzige, was es braucht, dass das Böse siegt, ist, dass die guten Menschen nichts tun. Also seid nicht untätig. Das sind die Worte, die er sprach, um anzudeuten, worum es geht. Geistlich gesprochen bedeutet es, sein Leben hinzugeben, damit Frucht entsteht. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt.
From him, through him, and to him are all things. To God be the glory. His word endures from beginning to end. To God.